Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo wir wie richtige Gentlemen mit den weiblichen Gästen beginnen.
Also beginnen wir oder muss ich sie selber vorstellen?
Peinliches Schweigen. Ja, ich habe mir gerade gedacht, was darf ich jetzt sagen?
Wie tun wir jetzt wirklich? So ich das?
Das nehmen sie, da sind wir jetzt raus.
Also dann sind wir heute bei der zweiten Episode mit Alexandra Meixner,
Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Sandy, du bist so lieb, du bist hier geblieben für eine weitere Folge, weil wir all deine Ultracycling, Ultramarathon-Geschichten nicht untergebracht haben und auf unserem Schummelzettel stehen noch so viele Sachen. Jetzt hoffen wir, dass wir jetzt in der zweiten Folge das noch unterbringen.
War das jetzt so quasi heute ein bisschen kürzer?
Nein, das ich möchte nicht, dass da falsch verstanden werden.
Nein.
Ich wollte nur sagen, das ist so ein spannendes, aufregendes Leben, dass wir da einfach in einer Folge nicht rauskommen.
Da hast du jetzt super die Kurven gekriegt, danke dir.
Jetzt, wo der Flo so eine geile Überleitung hinkriegt und damit unser Einstiegshopperler ausbügelt hat, kommen wir aber noch zu unserem heutigen Werbepartner. Ich weiß, jetzt erwarten alle Flo, dass du über deine gesunde Ernährung schwärmst, aber heute bin ich mal ich dran. Ich darf nämlich heute die Clark-Versicherungs-App vorstellen, deinen digitalen Versicherungsmanager. Ich glaube, jeder von uns kennt auch die unangenehmen Seiten des Sports. Wir reden immer über die Leidenschaft und über die Begeisterung und über die schönen Seiten am Radlfahren, aber hin und wieder kann es damit leider passieren, dass es zu einem Sturz kommt oder dass ungute Sachen auftreten. Ich bin zum Beispiel voriges Jahr ohne Fremdeinwirkung am Radlweg zu Sturz gekommen, Schlüsselbeinbruch, Krankenhaus. Vor 4 Jahren war ich mit einer Gruppe von Radlfahrern unterwegs, da ist unser Autofahrer entgegengekommen, hat einen Sturz verursacht. Da war dann natürlich auch die Diskussion und eine Verhandlung, wer ist schuld, gibt es einen Schadenersatz fürs kaputte Radl, gibt es ein Schmerzensgeld. Ich bin schon mal im Ausland im Krankenhaus gewesen und es können viele Sachen passieren und da ist einfach immer gut, wenn man sich drauf verlassen kann und wenn man weiß, dass man abgesichert ist. Es kann auch zum Beispiel selber passieren, dass man im Auto unterwegs ist und es zu einem Missgeschick kommt. Wenn es zu Streitigkeiten kommt, ist vielleicht eine Rechtsschutzversicherung nützlich und daheim haben die meisten von uns eine Haushaltsversicherung und eine Krankenversicherung haben hoffentlich auch die meisten. Das Coole an Clark ist jetzt das. Das ist eine App, beziehungsweise man kann es ja direkt auf der Website machen. Da werden die ganzen Versicherungsverträge, die bestehen, hochgeladen. Die werden dann von den Experten geprüft und von über 160 Versicherungen werden dann Vergleichsangebote geprüft. Es wird geschaut, ob man irgendwo die gleiche Leistung günstiger kriegen kann. Man kriegt dann Vorschläge, wie man sie vielleicht Geld sparen kann und trotzdem die gleiche Absicherung hat. Und man hat eben auf dieser Webseite oder in der App immer alles im Blick und das Ganze ohne Papierkram. Es gibt da Beratung durch die Versicherungsexperten von Clark per Telefon, E-Mail oder in einem Live-Chat ohne Wartezeit. Und ich muss sagen, das ist wirklich fein. Ich bin jetzt keiner, der sich mit Versicherungen super auskennt, aber das ist echt simpel und übersichtlich. Und das Beste an der ganzen Sache ist das, Clark gibt jetzt allen, die uns zuhören, einen Gutschein von Amazon von bis zu 30 Euro. Den kriegt man, indem man die App runterladert oder das direkt auf der Website macht. Das ist entweder in Deutschland clark.de oder in Österreich goclark.at und dort den Gutscheincode Sitzfleisch eingibt. Wenn man einen Versicherungsvertrag oder zwei Versicherungsverträge hochladert, kriegt man entweder 15 oder 30 Euro Gutschein. Man muss dafür nichts Neues abschließen, sondern einfach die bestehenden Verträge hochladen. Und das Ganze findet ihr natürlich auch niedergeschrieben in unseren Shownotes. So viel zum Thema Versicherungen. Aber wir widmen uns jetzt wieder unserem großartigen Besuch, nämlich dir, liebe Xandi. In der letzten Folge haben wir über Race Across America erzählt. Du bist ja 2017 am Start gewesen, super gefahren und wir waren circa so bei der Hälfte des Rennens und haben gesagt, komm, jetzt machen wir eine kurze Pause und da reden wir heute weiter. Wie war denn dann eure Strategie? Ich habe sie dann, nachdem ich mir diesen YouTube-Film auch angeschaut habe, irgendwie umgestellt, gell? So die klassische Strategie, man schläft in der Nacht ganz kurz, ein, zwei Stunden oder halt minimale Schlafzeit in der Nacht und kämpft sich durch die Hitze des Tages. Ihr habt sich dann irgendwie die Strategie geändert, adaptiert?
Also wer den ersten Teil schon gehört hat, der weiß, dass ich mich ja nicht besonders vorbereitet auf die Rennen. Das heißt, die Strategie war eigentlich immer so von der Crew zum Glück einmal grob umrissen sozusagen. Und dann hat man halt gesehen, okay, ich spiele nicht so mit oder auch mein Körper spielt nicht so mit und so weiter. Und ich bin halt teilweise mit der Hitze überhaupt nicht zurechtgekommen. Und da haben sie dann wirklich gesagt, weißt du was, wir stellen einmal um. Und das war, finde ich, eine sehr gute Idee. In der ärgsten Hitze legen wir die einmal nieder. Wir kühlen das Wohnmobil runter. Sie haben ein Eis überall aufgelegt und so weiter. Dann habe ich da geschlafen. Und das war, finde ich, jetzt sehr hilfreich in dem Moment. Ja.
Hitze im klimatisierten Wohnmobil aussitzen und dann in der Nacht, wenn es ein paar Grad kühler ist, gescheit Radfahren.
Das war, also wie gesagt, ich glaube, das ist, ich meine, das haben wir im ersten Teil dann gemacht, wie es kühler geworden ist und dann der Regen war und so weiter, das haben wir dann die Strategie wieder umgeändert. Also es ist bei uns nie so eine Strategie, glaube ich, die fix in Stein gemeißelt ist, sondern die sich immer irgendwie an der Folgsamkeit von mir orientiert.
Bei den Ultra-Triathlons hast du erzählt, irgendwann kommt man in so einen Flow rein. Dann macht man es einfach, ohne groß nachzudenken. Hast du den Zustand beim Ram auch mal erreicht oder war das ein ständiger Kampf?
Ich finde, beim Ram war es für mich immer ein ständiger Kampf mit der Müdigkeit. Also da bin ich wirklich, wirklich verzweifelt. Ja, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin. Jetzt insofern, dass muskulär nichts mehr gegangen wäre oder so. Ja. Aber für mich war wirklich der Schlafentzug. Und das ist jetzt noch etwas, womit ich überhaupt nicht umgehen kann. Das war ja auch das, warum ich unbedingt das zweite Mal Rennen fahren wollte. Gell? Weil ich mir gedacht habe, da muss es doch irgendwie anders gehen. Und ich war körperlich mehr vor oder besser vorbereitet als beim Ram 2017. Gell? Ich habe schon gewusst, was auf mich zukommt und so. Weil ich so normalerweise sage, ich fahre kein Rennen zweimal. Aber da wollte ich einfach wissen, komme ich da besser zurecht? Und ich muss sagen, ich bin ja 6 Wochen vor dem zweiten Ram oder so, im April, also 6 Wochen vorher eigentlich, habe ich das Race Across Australia gemacht und da habe ich schon gemerkt, das war insofern leichter, weil es kürzer war. Also bei mir scheint es wirklich dann so um die 19 Tage mit dem Schlafmangel sowas von erdrückend zu werden und sowas von nicht mehr packbar für mich, weil ich gesehen habe, die 9-Tag, die waren noch okay, obwohl ich dazwischen einmal ziemlich abgeschalten habe. Da habe ich das Gefühl gehabt, also ich war damals nicht in Australien, sondern ich war irgendwo in Tschechien und die wollten mir den Pass wegnehmen und mich aussetzen. Also damals waren die Grenzen anscheinend noch zu, wie ich da. Also das war ganz schlimm und dann habe ich das Gefühl gehabt, sie wollen mich aussetzen und ich habe sie gebeten, ja, ich trage jetzt durch, bitte liefert es mir ein, ich will in der Psychiatrie. Einfach nur deswegen, weil ich dann das, auch das Gefühl gehabt habe, sie wollen mich aussetzen und umbringen, weil sie haben da irgendwelche Kuverte, wo Namen drinnen stehen, wer halt das nächste umgebracht wird und da war mein Name oben. Also da müssen schon ganz, ganz wilde Geschichten gewesen sein und da haben sie mich dann nochmal 3 Stunden schlafen lassen und dann habe ich diesen Wahn wieder zur Seite gelegt. Also, aber das war eigentlich die einzige Episode in Australien, glaube ich jetzt, was so ganz arg war.
Vielleicht ganz kurz, weil du das so einstreust.
Ja.
mit anderen Gästen könnte man da eine ganze Episode drüber machen wahrscheinlich. Du bist eben 2019 vor dem RAM, hast du einen Rekord aufgestellt, die Australien-Durchquerung von West nach Osten.
Genau, genau. Das war eigentlich das, was ursprünglich 2017 dann geplant war, weil ich mir gedacht habe, nein, das RAM fahre ich nie wieder. Und habe mir gedacht, was fahre ich stattdessen? Und dann ist halt Australien so auf die Bildfläche gekommen und ja, einfach interessant, anderes Land und, ja. Und
bevor es jetzt verwirrend wird, jetzt hast du eigentlich schon irgendwie so zwischen den Zeiten vorweggenommen, RAM 2017 ist gut ausgegangen. Wir haben es jetzt noch nicht ganz durchgesprochen, aber du bist im Redefluss schon zum nächsten Thema gesprungen. Du bist beim RAM 17 gut ins Ziel gekommen, 12 Tage und 4 Stunden hast du gebraucht. Du wirst das selber nicht mehr wissen, wir haben es aufgeschrieben.
Okay.
Und die Durchquerung von Australien, die habe ich auch gemacht, 2 Jahre vorher. Und wie du dann beim RAM 19 dich vorbereitet hast und wir haben ja auch immer wieder so Kontakt gehabt und ich mir gedacht, boah, das ist schon ein Wahnsinnsprogramm, was du dir da zumutest, weil durch Australien zu fahren, das ist jetzt ja kein Rennen, sondern eine Einzelunternehmung, wo dann die Zeit genommen wird, das wird dann bei der Ultra Cycling Association als Bestleistung halt eingetragen oder vielleicht steht es im Buch der Rekorde, in Guinness oder so. Aber grundsätzlich, da fährt man allein. Da ist schon mal die Motivation ganz anders. Du hast keine Konkurrenten, du triffst niemanden, du fährst wirklich gegen die Zeit. Und das Ganze jetzt 6 Wochen vorm RAM, das ist echt nicht viel Zeit, um wieder richtig, richtig gut erholt zu werden, nämlich auch mental, weil das brennt dann doch aus.
Was dort jedenfalls kein Problem ist, ist, wenn die Mittellinie rechts von dir ist. Dann hast du es richtig gemacht.
Ja, da hat sich mein Crew schon drauf gefreut, das muss ich wirklich sagen.
Und du bist gut durch Australien gefahren und danach warst fürs RAM doch auch wieder gut erholt, oder? Und es war 2019 das RAM extrem gut besetzt bei den Frauen. Da waren wirklich sehr, sehr viele gute Teilnehmerinnen. Und nachdem ich da ein bisschen ein Freak bin und das alles so ziemlich genau mir dann anschaue, da waren viele Teilnehmerinnen, die schon mal RAM-Sieger waren und die Bestzeiten aufgestellt haben. Und du mittendrin und dein Ziel war halt, dich zu verbessern im Vergleich zu 2017, schauen, wo es noch geht. Du bist jetzt in den Strasser-Modus eingekippt, nämlich das plötzlich ein bisschen ernster zu nehmen und schauen, was zu optimieren ist und nicht alles so locker flockig und hauptsächlich ein cooles Erlebnis. Und da habe ich mir fast ein bisschen Sorgen gemacht. Ich dachte, hoffentlich ist das keine blöde Kombi. Du bist vielleicht nur ermüdet, du hast noch dir vielleicht ein bisschen Druck gemacht und du hast richtig starke Konkurrentinnen.
Ja, also dazu muss ich auch sagen, also das Australien bin ich eigentlich deswegen gefahren, weil mein Sportmediziner, der Helmut Ozenasek, damals gesagt hat, du, als RAM bin ich schon so oft gefahren, da mag ich dich nicht mehr begleiten. Das ist mir einfach schon nicht zu fad, aber das reizt doch ihn nicht mehr. Und da hat er gemeint, aber Australien würde ich mit dir machen. Und so bin ich dann eigentlich erst auf die Idee gekommen. Und ja, so diese Entscheidung, im Nachhinein bin ich total froh, dass ich mich entschieden habe, wirklich Australien und Amerika auf einmal machen, weil 20 wäre es eben nicht mehr gegangen. Und von daher haben wir gedacht, okay, meine Ungeduld und ein Ziel sofort erreichen wollen, hat mir da gut getan eigentlich. Ich habe dann aber auch gesehen, also der Helmut hat sich eigentlich Sorgen gemacht, dass es mir in Australien nicht gut gehen wird, weil ich eben so das ganz alleine mache, keine Konkurrenten, du fährst, wie du sagst, eigentlich gegen die Zeit und sonst hast du keine Motivation auf der Strecke und, ja, weil es ja doch irgendwie anscheinend motivierend ist, wenn man auf Trecker schaut und, ma, wo ist die und. Und ich muss dazu sagen, ich bin dann eben, weil ich das Rennen nochmal gefahren bin und ich war, glaube ich, sogar schlechter als beim ersten Mal. Ich habe gesagt, ich weiß keine Zeit, aber ich glaube, ich war eben langsamer als beim ersten Mal. Und ich bin dann draufgekommen, dass mir eigentlich die Rennen, die ich für mich mache und nicht mit Konkurrentinnen, viel leichter tue, oder mit Mitathletinnen, sagen wir mal so, als anders. Weil ich denke mir die ganze Zeit dann eben, ich bin so schlecht. Ja, also für mich ist es nicht der Ansporn, dann vielleicht doch nochmal. Ja. Oder nein, nicht einmal, ich bin so schlecht, sondern boah, die ist so super. Also diese Bewunderung den anderen Frauen gegenüber und wo ich mir dann sowieso denke, na, mit der heute sowieso nicht mit. Ja. Und das ist eigentlich dann so der Grund, da gebe ich im Vorhinein schon auf, bin ich draufgekommen. Und das war bei den Ultratriathlons auch immer so, wo ich mir gedacht habe, und da hat der Walter immer schon gesagt, bitte hör auf damit. Also der versucht da eh immer, mich irgendwie mental zu stärken. Ja. Weil dann nämlich immer sage, ma, die ist auch dabei, da habe ich sowieso keine Chance. Und na, wenigstens ich schaff's und die ist ja egal, aber die ist so gut. Und wann dann die anderen, zum Beispiel wieder bei der Vizemeldmeisterschaft, damals beim doppelten Ultratriathlon, da habe ich mir auch gedacht, da waren 4 ganz tolle Frauen dabei. Ja. Und ich habe dann den 2. Platz gemacht. Und nur deswegen, weil ich dann gesagt habe, ja, das war nur reines Glück. Weil die hat sich abgeschossen durch die Hitze und das war bei derer und die hat da Pech gehabt und die hat da Pech gehabt. Und der Walter hat dann immer gesagt, bitte hör auf damit. Schau dir mal, was du gut gemacht hast und nicht, womit die anderen sie selber abgeschossen haben oder Pech gehabt haben oder so. Gell? Und das habe ich schon gemerkt, eben bei diesem RAM 2019. Das hat mich irrsinnig gehemmt. Weil ich gewusst habe, die sind so gut. Ich meine, ich weiß nicht, da war eine ganz liebe Japanerin auch dabei und wir haben uns irrsinnig oft überholt gegenseitig. Ja. Immer noch die Pausen und. Und das war dann nie so dieses, ich mag die endlich abhängen, nur es war dann schon so anstrengend, das Überholen immer. Ja. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, beim letzten Mal überholen und jetzt zahle ich so an, 2-3 Stunden, dass es mich nimmer mehr überholt. Nur weil, nicht, weil ich mir gedacht habe, ich muss sie schlagen oder ich muss da vorne sein, ja. Sondern eben dieses, es ist so nervig immer das Überholen und das Ding.
Und ein bisschen Smalltalk und ja. Was Nettes sagen und irgendwann fällt da nichts mehr ein.
Genau,
und dann
genau.
Fährst du stumm vorbei und denkst da, eigentlich wollte ich was Nettes sagen, aber ich kann nichts mehr sagen.
Genau, du kannst, ja, das ist ganz genau so. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt zahle ich an und dann habe ich halt ein paar Stunden andruckt und dass sie wirklich dann den Abstand gehabt hat. Und das Witzige war, sie war dann anscheinend, also der muss ziemlich ähnlich gegangen sein wie mir, weil sie war anscheinend dann so demotiviert, weil dann hat sie nämlich, so wie es ich halt bei den anderen dann gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, oh, die sind so gut, die sind schon so weit vorn, die hole ich sowieso nicht mehr ein. Und ich glaube, der ist dann genauso, weil dann war es nämlich vorbei, dann haben wir uns nicht mehr ständig überholt. Also ich tue mir immer irrsinnig schwer mit dem, oje, Ma, die ist so gut und na, die halte ich sowieso nicht ein und boah, die ist so super, die fährt da bergauf, oh, boah, die ist so. Also wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer mit Konkurrieren.
Für alle Faktenchecker, die das genauso interessant finden, auch wie wir, 2019 waren beim RAM 8 Frauen am Start und falls du dich noch erinnern kannst, du warst eine davon. Und zum Beispiel, nur jetzt um ein paar Namen zu nennen, die Shauna Hogan, die fährt mittlerweile in der Kategorie 60+, ist aber immer noch sehr, sehr gut. Die hat 6-mal das RAM gewonnen. Also es stimmt nicht, dass ich der einzige 6-fach-Sieger des RAM bin, sondern nur bei den Männern. Bei den Frauen gibt es die Shauna Hogan, die gleich viel hat. Dann war dabei die Lea Goldstein hat schon einen RAM-Sieg gehabt. Die Daniela Genovesi aus Brasilien hat schon einen RAM-Sieg gehabt. Isabel Pulver aus der Schweiz, schon eine RAM-Siegerin. Und Alexandra Meixner. Und noch 3, die noch keine RAM-Siegerinnen waren, aber es war insgesamt einfach ein, also solange ich das RAM mitverfolge und das immer wieder. Also solange ich das RAM mitverfolge, hat es noch keine Austragung gegeben mit so stark besetzten Fahrerinnenfeld.
Ja genau, das war im Vorfeld dann auch schon, wie ich das gesehen habe. Haben wir schon vorher, nein, haben schon gedacht, oh Gott, habe ich sowieso keine Chance. Also wie gesagt, aber ich habe mich irrsinnig gefreut, weil so viele Frauen am Start waren damals. Das war ganz klasse, wie ich das gesehen habe, 8 Frauen. Und ich glaube, der Rick Bösling hat ja damals auch gesagt, dass das stärkste Jahr war, dass noch nie so viele Frauen auf einmal gestartet sind. Und das war schon ein irrsinnig geniales Feeling. Also das, und was mir auch gefallen hat eben, ich habe schon so den Eindruck, weil wir so in der Minderheit sind, dass da trotz allem ein irrsinnig schöner Zusammenhalt ist. Also die ersten 1-2 Tage, wo man sich immer gegenseitig immer wieder überholt hat und Dinge, es ist so eine Solidarität da gewesen, gell? Gegenseitig immer beim Vorbeifahren und auch von den Teams her irrsinnig toll. So gegenseitig, wieder Frau müssen wir unterstützen.
Ja. Jetzt sind wir ein bisschen herumgesprungen. Jetzt müssen wir endlich einmal das Rennen 2017 abschließen.
Entschuldigung.
Vor allem, also nicht, dass das Rennen nicht auch interessant ist, es ist super interessant, aber vor allem, weil ich es so spannend finde, was danach passiert ist, nach dem Rennen, nachdem du wieder zu Hause warst.
Ehrlich?
Du hast den zweiten Platz erreicht beim Ram 17 und wir haben jetzt wieder ein Video vorbereitet, das schon ein bisschen was davon vorwegnimmt und wir spielen das jetzt und dann erzählst du uns bitte noch, was da im Video noch nicht gesagt wurde.
Okay. Jetzt hast du ein Hochzeitsgeschenk bekommen von Walter.
Ja.
Hast Weltrekord mit Ansage gemacht, etwas Schöneres gibt's nicht.
Ja, das stimmt. Okay. Schwimmen ist für mich wie Tanzen im Wasser.
Okay.
Diese Rhythmik, dieses mich fast in Trance schwimmen können.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, oder wollte ich das eigentlich machen, ich habe dann das Problem gehabt, dass ein Mitschwimmer auf meiner Bahn mich mit der Wand verwechselt hat und auf mir eine Rollwende gemacht hat. Und dann habe ich mich wieder schon langsam reingefunden ins Schwimmen, okay. War aber ganz mühsam bis Kilometer 30.
Ja? Ja.
Also
ja.
Da habe ich eigentlich nur gekämpft, so quasi dieses Ma und wie lang.
Und dann der Wechsel aufs Rad. Sag mal, du kommst raus aus dem Wasser, fühlst du dich wie ein aufgekohlenes Gummibärchen so. Kriegst du nicht den Drehwurm da?
Ja, für mich war das Radfahren einfach nur optimal da.
Super.
Das war wirklich außer optimal, nur optimal.
Im Wasser, da tanzt du. Ja. Auf dem Rad hast du den Flow. Beim Laufen, da kenne ich dich jetzt mittlerweile ein bisschen. Da ist denen so ein bisschen so die... Der Beschützerli ist da nicht so groß, ich meine so.
Das Gespräch ist so witzig, weil man hört die eigentlich die meiste Zeit lachen. Und es war ja, glaube ich, am Tag des Zieleinlaufs, oder? Von dem, was du da gemacht hast. Oder unmittelbar danach, wo man eigentlich denkt, du hast jetzt da wieder eine wahnsinnige Distanz im Wasser, am Radl und zu Fuß gemacht und müsstest eigentlich todmüde sein.
Der Einspüler ist entstanden. 6-7 Wochen nach dem Ram bist du wieder einen Ultratriathlon geschwommen, geradelt und gelaufen.
Und zwar den Swiss Ultra.
Genau, der 10-fache beim Swiss Ultra, eben 10-fach die Continuous-Variante, wie wir schon gesagt haben, 38 schwimmen, 1800 radeln und 422 laufen. Und es war eigentlich überhaupt nicht geplant. Es waren ursprünglich, ja, das war ein Hochzeitsgeschenk von meinem Mann. Und zwar haben wir, ach Gott, ich und Daten. Das ist jetzt so peinlich. 10. oder 11. Juli haben wir Hochzeitstag, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nach dem Ram war ich ziemlich frustriert, weil eben ganz viel nicht gut gerannt ist von meiner Seite her, ja, wo ich wirklich gesagt habe, eben so diese Enttäuschung, wie ich reagiert habe, mich dann neu kennenzulernen, so bitzlert und eben trotzig und so weiter. Und ja, ich habe mich eigentlich gefühlt ein bisschen wie so ein asoziales Monster und habe mir gedacht, ich muss mit dem Ultrasport aufhören, ganz wurscht was, weil ich kann mich niemandem mehr zutrauen. Ja, also wurscht, ob anderen Athletinnen oder Mitathleten eben oder Betreuerinnen, Betreuer. Ich habe mir wirklich gedacht, ich kann das nicht mehr tun. Und der Walter hat eben gewusst, ich würde noch gern irgendwann einmal versuchen, den Weltrekord zu knacken im 10-fachen Decker Continuous eben. Und er hat mir dann einfach eben zum Hochzeitstag mich überrascht. Er hat schon vorher die Crew zusammengestellt sozusagen, die Betreuer gefragt, ob sie mich wieder betreuen würden und hat mir das dann eben geschenkt. Und ja, am 15. August ungefähr war das dann, habe ich eben angefangen mit dem Ultratriathlon. Und wie gesagt, es ist eigentlich viel besser gegangen, als ich mir gedacht habe, bis aufs Laufen, was man bei dem Einspieler eher gehört hat. Und ja, es war eigentlich ein Zufall und ich bin total glücklich, dass man das dann mal so auch noch gegangen ist in dem Jahr.
Weil du mir das nicht glauben wolltest, ich finde das wirklich spannend, auch wenn wir es auch vom Straps schon gehört haben und auch von anderen Athleten und Athletinnen, dass nach so einem Erfolg, nach so einem großen Projekt wie dem Ram, dass man dann in so ein Loch fällt und das aus unterschiedlichsten Gründen. Und ganz spannend finde ich es eben bei dir, dass du sagst, ich kann mich nicht so sehen, wie ich meinen Mitmenschen gegenüber bin und deshalb fahre ich in ein Loch. Das finde ich einfach spannend.
Ich meine, was schon so also danach ist, das kenne ich ja vom Ultratriathlon, dieses normale Loch, ja, so dieses, jetzt habe ich so lange auf ein Ziel hingearbeitet und jetzt auf einmal ist es weg. Ja, jetzt bin ich da, habe ich es erreicht, ich bin angelangt, wo ich wollte und dann auf einmal ist so der Boden unter die Füße weg. Und wie gesagt, da ist halt wirklich, wo es ganz schlimm war, also dieses normale Loch jetzt eben aus dieser Motivation raus, das habe ich schon gekannt, aber so wirklich, dass ich an mir gezweifelt habe. Und dann war so dieses, gelegentlich war beim ersten Ram schon ein bisschen die Crew enttäuscht, weil sie gesagt hat, oder ein Teil der Crew, du könntest viel mehr leisten, aber du rufst das nicht ab. Ja? Und so, wie gesagt, das hat mir schon wehgetan natürlich, und dann habe ich mir auch so überlegt, bin ich das wirklich? Gehe ich wirklich nicht an meine Grenzen? Bin ich wirklich faul? Ja, ich sage es jetzt mal so, wie ich bin, weil so quasi eine Leistung nicht abrufen, die man könnte, ist für mich schon so ein bisschen Faulheit. Und damit habe ich auch irgendwie nicht umgehen können. Und so. Ja, und wie gesagt, also dann habe ich mir auch gedacht, okay, es liegt an meiner Persönlichkeit und das, also es war wirklich, da war ich wirklich, wirklich deprimiert. Enttäuscht von mir selber.
Ganz viel, glaube ich, liegt einfach an der Zielsetzung, oder? Wenn du sagst, der Teil von der Crew war nicht so wirklich glücklich, wie es gelaufen ist, weil sie sagen, da wäre viel mehr gegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich selber zum Beispiel habe auch gesehen, du kommst zum Halfway Point und ihr habt die größte Gaudi dort, und dann wird einmal umarmt und gesungen und getanzt und dann erst weitergefahren. Und ich denke mir, das ist wahnsinnig geil, aber ich hätte jetzt auch 2 Minuten schneller sein können. Aber im gleichen Moment denke ich für mich selber, was denke ich mir da für ein Blödsinn, nur weil ich verbissen bin und auf jede Minute schaue, heißt das nicht, dass das der richtige Weg ist. Und das haben wir mit dem Pierre Bischof zum Beispiel ein bisschen besprochen. Er ist da auch eher der Meinung, dass er sagt, das Erlebnis ist das, was wirklich zählt. Komplett wurscht, ob du eine Stunde, weil du weißt jetzt zum Beispiel die Zeit gar nicht mehr. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du 1-2 Stunden früher oder später ins Ziel kommst. Aber das Gefühl, am Ende halt sich komplett ausgequetscht zu haben, das ist zum Beispiel das, was ich von mir gern selber habe. Dass ich sage, ich habe wirklich alles gegeben. Und ich glaube, bei dir ist es irgendwie auch so ein bisschen so, vielleicht so Sicherheitsdenken, oder? Dass du sagst, dein Ziel ist es nicht, dich komplett auszuquetschen. Dein Ziel ist es, ein schönes Erlebnis zu haben und gut zu finishen, aber nicht so an den Limit zu gehen, dass es einfach dann überhaupt gar keinen Spaß mehr macht und vielleicht sogar gefährlich wird oder so.
Ich glaube, das ist so indirekte Angst, nämlich. Es ist so die Angst, dann gar nicht finishen zu können, mich abzuschießen. Und das, glaube ich, ist es, was mich so hemmt. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt dieser Point of No Return, ja, ab wann kann ich mich noch regenerieren in einer Schlafpause oder sonst irgendwas, und ab wann bin ich tot, so quasi. Ja, das glaube ich, ist eigentlich das. Ich weiß aber nicht, wie ich das kennenlernen könnte, weil ich denke mir, im Training habe ich mich noch nie so kennengelernt, ganz wurscht, ja, da kann ich gar nicht so weit gehen. Ich weiß nicht, was ich da trainieren müsste oder so, eben, dass ich wirklich sage, das simuliert jetzt ein Rennen für mich. Ja? Ich kann im Training jetzt nicht 10 Tage in der Richtung irgendwas tun oder so, wo ich dann sage, okay, ab welchem Punkt kann ich weiter und ab welchem nicht. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr, sehr stark, diese Angst, mich so abzuschießen, dass dann gar nichts mehr geht und dann komme ich gar nicht mehr ins Ziel. Das hemmt mich sehr.
War diese Phase, wo du selber nicht hundertprozentig zufrieden warst und auch gemerkt hast, dass im Betreuerteam nicht alle hundertprozentig zufrieden waren, obwohl ein wahnsinnig gutes Resultat rausgekommen ist, vielleicht auch ein Mitgrund, dass du gesagt hast, du wirfst deine eigentliche Einstellung über Bord, dass du nichts zweimal hintereinander und gleich machst und dass du die doch wieder beim Ram 19 anmeldest? Oder war das Erlebnis im Prinzip so schön, dass du gesagt hast, das war jetzt so cool und ich würde das ein zweites Mal wieder so cool erleben?
Es war beides. Also es war sicherlich so dieses einmalige Gefühl vom Ram. Also es ist wirklich, finde ich, ein ganz spezielles Abenteuer. Ich sage immer, also jetzt, es ist nicht nur ein Rennen, es ist ein Abenteuer. Und ich habe dann nämlich auch akzeptieren gelernt, ich habe nach dem ersten Ram immer so das Gefühl gehabt, ich nutze Leute aus, ja. Also ich kann denen, was die mir gegeben haben, schon an ihrer Zeit, an ihrer Geduld, an allem, ja, die müssen ja so viel zurückstecken. Und ich habe gedacht, ich kann das denen nie irgendwie zurückgeben, vergelten oder sonst irgendwie. Und dann habe ich aber schon auch gelernt, und da bin ich auch total froh über die Gespräche mit der Crew und so weiter, weil die schon gesagt haben, nein, es ist ja nicht so, dass nur du was kriegst von uns. Wir kriegen ja auch was von dir. Weil wie viele REM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt's weltweit jedes Jahr? Wie viele Crew-Mitglieder gibt's? Und wir sind einige von den wenigen Privilegierten, die mitfahren dürfen. Also da habe ich dann schon auch dieses Umdenken gelernt, und also da hat sich ganz viel getan, und ich habe mir gedacht, unter diesen Umständen will ich es bitte noch einmal fahren, ich will schauen, was kann ich ändern, wie kann ich mich ändern, und. Also da sind schon so ganz viele neugierige Sachen dabei gewesen. Das war eigentlich die Hauptmotivation. So, wie geht's anders auch?
Ja. Warum nicht gleich 2018? Was ist dazwischen gekommen? Warum ein Jahr Pause?
Das Finanzielle. Da war wirklich das wieder, mich finanziell ein bisschen erholen, weil ich schaffe es bis jetzt ungefähr so, dass ich meine Rennen zur Hälfte decke. Und mit Sponsoren. Und den Rest ist mein eigenes. Und wo ich gesagt habe, ja, finanziell geht es erst wieder ein Jahr später.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist tatsächlich für mich immer so eine ganz große Erleichterung gewesen, so wie das Ram 9-mal gemacht und fast immer ohne Pause dazwischen. Und es ist schon wirklich ein Wahnsinn, wenn man weiß, man hat, das Ram ist zu Ende, dann hat man eben dieses Loch, das ist bei mir ganz gleich, du kommst heim. Eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen, super, happy, peppy, alle gut gelaunt und dann kommst drauf, irgendwie die gute Laune haltet nur ein paar Tage und dann kommt wieder der Alltag und da vergeht dann einfach eine Zeit und braucht man ein neues Ziel. Dann ist schon der Herbst bald wieder da und dann heißt, okay, wenn ich nächstes Jahr wieder beim Ram fahren will, dann sind nur mehr ein paar Monate Zeit, um wieder Geld aufzustellen, um wieder die Crew aufzustellen, um wieder zu trainieren. Das ist dann wirklich ein Radl, das ist sehr, sehr schnell draht. Also ein Jahr Pause dazwischen tut definitiv gut.
Also es hat insofern auch meiner Beziehung sehr gut dann, weil, also wie gesagt, wir sind in Stefan, also wir, sage ich jetzt wirklich, mein Mann und ich, der Walter und ich, der mir wirklich immer sowas von bedingungslos unterstützt, also das Glück muss man haben, gell. Und eben nach dem ersten Ram, wo wir sehr viel lernen haben dürfen von Stefan, vom Thomas und so weiter, hat dann der Walter eben eigentlich immer die ganze Organisation übernommen und auch er hat gesagt, also er braucht jetzt einmal ein bisschen eine Zeit, weil ich meine, er hat auch seinen Sport extrem hinten angestellt für mich. Ja. Und auch das war es nämlich, so dieses sich wieder erholen und das Ganze in Ruhe machen und nicht wieder dann, wie du sagst, im Herbst fängt man dann eigentlich schon wieder an und da ist es schon viel zu spät für ein Wohnmobil. Ja. Also beim zweiten Jahr das Wohnmobil kriegen, das war eine Odyssee, das war fast unmöglich. Und wie gesagt, das macht halt alles der Walter und der hat auch gesagt, bitte mal ein bisschen runter vom Gas und ja.
Du sprichst von den Schwierigkeiten der ganzen Organisation, von den finanziellen Schwierigkeiten, von den organisatorischen, aber warum man das Ganze macht und warum man sich noch einmal das alles antut, ich glaube, das hört man in dem Einspieler ganz gut.
Wenn ich so einen Bewerb mache, ich bin genau im Hier und Jetzt. Es ist nichts anderes wichtig. So ein schönes, nur für mich selber da sein, das klingt jetzt zwar egoistisch, aber das ist es. Ich bin im Hier und Jetzt, ich spüre mich und nichts anderes ist wichtig. Ich darf mich vollkommen auf mich konzentrieren. Und das sind eigentlich die einzigen Tage im Jahr, wo ich mir das selber erlaube.
Du sagst, die wenigen Tage im Jahr für dich selber, vielleicht ganz kurz, du hast das schon mal angesprochen. Du bist Ärztin, du hast 6 Geschwister, du hast einen Ehemann, du kümmerst dich sehr viel um andere auch. Und dann genießt man die Zeit für sich selbst umso mehr.
Also das ist schon, was ich habe. Also am allermeisten fällt mir da sofort dem ein, bei diesem im Hier und Jetzt sein und für niemanden anderen da sein müssen. Manchmal werden wir einfach Verpflichtungen im Alltag schon viel. Ja, so dieses, ich meine, ich kriege oft beruflich 30 bis 50 WhatsApp pro Tag. Und ich habe dann wirklich so auch das Bedürfnis, da zu antworten, weil schon sehr viel mit einem Leidensdrucker da sind. Ja. Dann sind sehr viel organisatorische Geschichten. Und wenn es nur ist, ich habe meine Pille vergessen oder uns ist das Kondomplatz. Ich meine, das sind so ganz typische WhatsApp und SMS, die ich pro Tag kriege. Und ich meine, da kann ich nicht erst in 2 Tagen antworten. Ja, weil wenn jetzt das Kondomplatz, muss ich jetzt eine Hilfestellung geben. Ja. Und ja, und das ist halt dann wirklich, ich erlaube mir deswegen am Wochenende nicht, dass ich das berufliche Handy abtrauen soll. Ja? Und das ist halt dann wirklich, da wissen die Leute, ich bin weg und da erwarten sie auch nichts von mir. Ja? Und das ist einfach ein irrsinnig tolles Gefühl für mich. So dieses jetzt da genießen, die anderen gespüren, mein Team gespüren, mich selber gespüren. Ja, das ist unsagbar. Das fällt mir schon so.
Jetzt, wo du gerade über deinen Beruf redest als Gynäkologin, habe ich eine Frage an dich, die mich wirklich selber als Nichtfrau brennend interessiert, aber als jemand, der sehr gern Sport einfach auch mitverfolgt. Und mir fällt es auf bei Sportarten, dass es zum Beispiel in den Männerdisziplinen Jetzt ganz konkret im Tennis zum Beispiel. Momentan gibt es einfach dominierende, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg Menschen, Typen, Spieler, Charaktere, die einfach die Nummer 1 gebucht haben. Das sind ewig lang, konstant, spitzenmäßig drauf. Und im Tennis bei den Frauen zum Beispiel ist eine sehr, sehr große Abwechslung zwischen den Spielerinnen, die Turniere gewinnen. Es scheint so, als ob da jetzt momentan keine Konstanz drinnen ist. Die ist natürlich nicht immer so, es hat halt die Serena Williams in ihren besten Jahren geschafft, über Jahre hinweg konstant zu sein. Aber meine Frage ist eigentlich die, der Zyklus der Frau ist sicher problematisch oder auch nicht, zumindest ich stelle mir das so vor, weil man kann jetzt nicht einen Wettkampftermin sich so hinlegen, dass man sagt, ich mache das zu der Zeit, wo ich gut drauf bin und die paar Tage im Monat, wo es mir nicht gut geht, kann ich irgendwie frei halten, sondern da steht der Termin und vielleicht hat man gerade seine Tage und sollte Leistung bringen. Wie ist denn das eigentlich?
Also das ist irgendwie eine ganz schwierige Frage, weil es nichts ganz Objektives gibt. Ja. Man hat schon Studien, dass man eigentlich am Beginn der Blutung leistungsfähiger ist vom Körper her. Nur das Problem ist, dass die meisten Frauen ja keine komplikationslose Blutung haben. Das heißt, da ist es dann, wenn du Bauchschmerzen hast oder viel zu starke Blutungen oder also irgendwas, was, wo man sagt, das ist jetzt nicht so problemlos, dann hast du halt das wirkliche Problem. Und dann kommt auch beim Ultrasport, das ist bei kurzen, also bei Sportarten, wo kurze Zeiten ja, eine Leistung erbracht wird, wie beim Sprint oder so, hast du es ja auch nicht, weil gegen 2-3 Stunden kannst du schon mal was machen, dass du nicht blärzt. Ja. Aber eben beim Ausdauer ist dann immer Hygiene ein irrsinnig großes Problem. Ja. Ist ganz wurscht, ob beim Ultratriathlon da stehen diese Pipi-Boxen, beim Ram steht weit und breit nichts. Ja. Und du musst dann wirklich aber eben schauen, dass du die Hygiene so weit hinkriegst und dann hast du vielleicht auch noch Bauchschmerzen und. Also es kann schon ein riesengroßes Problem sein, obwohl, wie gesagt, rein, wenn du nie Probleme hast mit einem Zyklus, du dann eigentlich am Beginn einer Regel, also bei Marathonläuferinnen hat man das gesehen oder auch in ganzzeitigen Frühschwangerschaften, ich meine, da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie das wisst, diese sehr unethischen Methoden von früheren russischen Teams und so weiter, die Frauen extra, also Athletinnen extra geschwängert haben sozusagen und dann Abtreibungen vorgenommen haben, weil sie in der Frühschwangerschaft besonders leistungsfähig waren, wenn ihnen nicht schlecht war und. Ja. Also da gibt es ja ganz wirklich unethische Geschichten. Deswegen sage ich immer, an und für sich würden uns die Hormone nicht wirklich bremsen, sogar vielleicht unterstützen bei unseren Vorhaben, wenn nicht das rundum oft schwierig wäre. Und wie gesagt, also da, ich meine, es gibt zum Glück jetzt ja irrsinnig tolle Methoden, dass man das auch, wenn man Probleme hat, unterbindet und so weiter. Gell? Aber es ist ein Thema, mit dem sich jede Ultrasportlerin sicherlich auseinandersetzen muss, wenn es von Haus aus nicht gesegnet ist mit einem unkomplizierten Zyklusverlauf, sagen wir mal so.
Das ist für uns Männer, glaube ich, oft wirklich, das unterschätzt man, weil man weiß, man hat 3 Wochen Trainingssteigerung, dann hat man eine Woche etwas ruhiger, Regenerationswoche und das kann man sich einfach einteilen und man ist ziemlich punktgenau dann in der Topform. Aber wir müssen eben auf diese Dinge nicht Rücksicht nehmen.
Was da nämlich auch schon im Training dazu kommt, das ist ja nicht, wie ich jetzt gesagt habe, so während einem Bewerb, sondern im Training kommen dann auch oft wirklich Sachen dazu, wie Migräne und so weiter, zyklusabhängige. Und das kann wirklich, wirklich belastend sein, weil du willst ja nicht die ganze Zeit nur, damit das Training machen kannst, dann irgendwelche Schmerztabletten schlucken oder so. Also das ist schon etwas, wo man sagt, kann ein riesengroßes Hindernis sein.
Und beim RAM 2019 warst du dann wieder ganz für dich.
Ja.
Und zwar 12 Tage und ein bisschen was warst du da quasi unterwegs. 12 Tage und 5 Stunden, es war eine Stunde weniger schnell als 2017. Hast du das so erlebt, dass es angenehm ist, du kennst schon die Strecken, du weißt, dass vielleicht Dinge gar nicht so schlimm sind, wie man es sich erwartet, oder du weißt, vielleicht Dinge sind noch ein bisschen zacher, als man es zuerst befürchtet hat, wenn du das schon kennst, oder hast du irgendwie verglichen, wie ist es mir damals gegangen, wie ist es mir jetzt gegangen, oder bist du einfach 2019 wieder total einfach in unter Anführungszeichen naiv in das Rennen und hast einfach alles genommen, wie es kommt, so total im Moment, oder hast du doch verglichen mit 2 Jahren davor?
Oh ja, ich habe insofern verglichen, weil ich wieder mal geschaut habe, wieso bin ich nicht schneller, wieso bin ich nicht besser. Also eigentlich genau das, warum ich immer sage, ich mag keinen Bewerb zweimal machen, weil ich dann vielleicht enttäuscht bin, wenn ich nicht besser bin. Und das ist mir währenddessen natürlich schon aufgefallen, dass es nicht besser werden wird, von der Zeit her. Ich meine, vom Gefühl her war es wirklich, wirklich ein Traum und wirklich schön. Und ich bin halt währenddessen, also ich habe dann immer insofern verglichen, weil ich gedacht habe, warum kann ich nicht besser mit dem Schlafmangel umgehen? Also das war eigentlich das, was ich versucht zu verbessern. Und also habe ich jetzt in Walter beim Run begleitet als Navigatorin und Betreuerin eben.
Und der Walter war im Zwarer-Team unterwegs.
Und im Walter und Trixi wieder betreuen dürfen, was wirklich eine ganz nette Erfahrung ist. Das Betreuen, also das gefällt mir immer besser, wo ich weiß, wenn ich in Sportpension bin, dann werde ich das sicher öfter machen, um auch zu meinen Abenteuern zu kommen. Aber da habe ich schon gemerkt, auch da bin ich im Hier und Jetzt. Ja, also auch als Betreuerin. Es ist nicht einmal nur eine Sportlerin das. Und der Walter hat dann im Nachhinein gesagt und die Trixi, sie wissen nicht, wie ich es geschafft habe, die 24 Stunden durchzureden, aber ich habe die ganze Zeit geredet. Und sie haben das zum Glück als angenehm empfunden. Weil es konnte ja anders ausfallen. Aber weil ich dann wirklich mal gedacht habe, also das war so aus meinem Bedürfnis raus. Ich habe ja oft während des RAM, manche haben mich irrsinnig gut unterhalten können und auch Australien. Also da habe ich überhaupt zwei Teams gehabt, die haben mich auch die ganze Zeit munter halten können. Deswegen habe ich da auch relativ gut mit dem Schlafmangel umgehen können. Und da war schon so gelegentlich, da habe ich in einer Crew zwei Leute gehabt, die haben mich nicht so gut kennt wie die anderen. Ja, und die haben dann oft natürlich nicht gewusst, was sie mit mir reden sollen. Und da habe ich oft gefleht, bitte erzähl's mir was, bitte erzähl's mir was. Ich habe mir schon gedacht, das nächste Mal frage ich, weiß nicht, den Tom Waldeck oder sonst irgendwer, der da durchreden kann, mit dem Unterhalt.
Der Flo nickt wissend.
Genau, wie oft ich das schon gehört habe, bitte erzähl's mir irgendwas. Und es ist dann auch oft so eine Wahrnehmungssache, weil wenn ich zwei Sekunden weg bin, weil ich das Rootbook umblättern muss, dann fängt schon die Jammerei an, dass das so still ist und dass wir bitte was reden sollen. Dass
keiner redet mit mir, ich bin so allein und ich bin so einsam und ich kämpfe mit der Müdigkeit, bitte unterhaltet mich. Ja.
Ja. Genau, das ist es. Ja, und da habe ich mir dann wirklich gedacht, Mann, also wieso schaffe ich es nicht, munter bleiben? Gell? Also ich habe so wirklich immer gedacht, also ich bin da so abhängig von meiner Crew, habe ich wirklich gemerkt. Gell? Und das hat mich irgendwie fertig gemacht. Und gedacht, warum schaffe ich es selber nicht? Also eben so dieses, wir haben zuerst geredet, oder in der letzten Episode eben, dass ich mir irrsinnig schwer tue, die Kontrolle abzugeben. Und da ist es eben auch genau das, was ich mir denke, wieso kann ich das nicht selber kontrollieren, ob ich munter bin oder nicht? Warum bin ich so angewiesen? Und wie gesagt, da flehe ich wirklich oft weinerlich, bitte erzähl's mir was, bitte halt's mich munter, bitte erzähl's mir was.
Ich kann dir jetzt vielleicht beruhigen oder dir die Hoffnung komplett nehmen, je nachdem, wie du das interpretierst. Aber das mit dem Schlafentzug und mit dem Munterbleiben ist auch beim 9. RAM nicht leichter. Das ist etwas, das bleibt einfach. Du bist dann nicht mehr überrascht oder nicht mehr frustriert, weil du quasi akzeptiert hast, dass es immer wieder gleich ist. Aber auf das kannst du nicht wirklich besser vorbereiten. Du musst einfach hinnehmen, das ist immer wieder gleich schlimm und immer wieder bist du gleich müde und immer wieder schlafst du fast am Radlein und immer wieder ist auch die erste Nacht schon so schwer. Ja, Schlafentzug trainieren geht nicht. Nein, also falls du noch einmal ein RAM machst oder sowas, es wird wieder gleich sein. Aber wenn man es vorher schon weiß und sich nicht die sinnlose Hoffnung macht, dass es besser werden wird, ist vielleicht auch leichter, weil dann erwarte ich mir nicht eine Steigerung oder mehr Klarheit oder mehr Fokus im Kopf, sondern dann weiß ich, es werden die Phasen kommen. Der Flo weiß, der Strasser wird wieder jammern in der ersten Nacht und der kann sich auch schon besser drauf einstellen. Und so ist man dann als Crew, als Team besser unterwegs.
Ja, na, das habe ich mir nämlich, also es beruhigt mich, wie du sagst, einerseits beruhigt es mich, andererseits nimmt es mir eine Hoffnung. Aber wo ich mir wirklich eben gedacht habe, also ich persönlich würde selber als Betreuerin nie Fahrerin werden wollen. Ja, das finde ich, für mich wäre das der schwierigste Job. Aber eben, ich weiß ganz genau, dass wenn ich sowas wieder fahre, ganz wurscht, welche Distanzen, aber wenn es einmal über, weiß nicht, 72 Stunden oder so geht, weil bis dahin habe ich den Schlafmangel relativ gut immer toleriert, auch beim Ultratriathlon und so. Ja. Aber alles, was drüber ist, wird dann schon schwierig. Und da war es eben wirklich, die Navigatorinnen und Navigatoren muss ich mir wirklich so aussuchen, dass ich sage, denen kann ich stundenlang zuhören. Und ich finde ja sowieso, dass Rhetorik und Sprache und so etwas Wunderschönes ist. Ja. Und das muss ich mir wirklich eben dann so einteilen, dass ich sage, bitte, du bist meine Navigatorin und traust du dir zu, eben, weiß ich nicht, 10 Tage mit unterhalten, ja, immer wieder im Intervall.
Wenn du niemanden findest, nimm uns mit. Wir haben inzwischen sicher schon mehr als 72 Stunden Podcast-Material. Das kannst du dann auch anhören.
Ja, genau.
Ein Tipp für alle da draußen. Hört unseren Podcast.
Ja gut, das mache ich dann im August, September. Da wird mein Herr wieder fad.
Jetzt hast du es vorweggenommen.
Ups.
Kein Problem. Wir springen heute ein bisschen herum. Das passt schon. Du hast vorher, jetzt hast du mir auch meine Überleitung kaputt gemacht, weil du vorher hast das Wort Sportpension in den Mund genommen, aber die scheint bei dir noch weiter weg zu sein. Jetzt hast du das auch schon angesprochen, den August. Was passiert im August?
Ja, also zumal zur Sportpension, das sage ich eigentlich schon seit 2014, der Walter glaubt mir es auch nicht mehr. Mittlerweile sage ich, okay, vielleicht mache ich dann in der Altersklasse 90 endlich mal erste Plätze. Also ja, nein, aber ich habe jetzt vor, weil es mir meine ganzen Rennen eben gestrichen haben, schon 2020 wollte ich wieder 2 Weltrekorde anstreben und dieses Jahr wären es halt dann 3 gewesen und wir haben es die ganzen Rennen eben gestrichen. Aufgrund der Corona-Situation wäre wieder in der Schweiz gewesen und da ist es so, dass bei Sportveranstaltungen nicht mehr als 50 Leute sein dürfen, das ist inklusive BetreuerInnen und so weiter, also ja, und eins wäre New Orleans gewesen, haben sie mir auch schon abgesagt und so ist es halt leider gekommen und ich habe mir gedacht, ich halte es kein zweites Jahr aus ohne. Ja, also ich habe schon voriges Jahr irgendwie so das Gefühl gehabt, es ist so ein fades Jahr, so ein ohne Highlights, ohne irgendwas, wo ich sage, da kann ich mich drauf freuen oder so. Ja. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich versuche mir selber einen Weltrekord eben zu organisieren. Und wir sind jetzt gerade dabei. Also eben vor 2 oder 3 Wochen ist jetzt der Swiss Ultra eben abgesagt worden. Und in der Zeit hätten der Wald und ich eben sowieso frei. Und jetzt versuche ich gerade, dass ich mir da selber einen Weltrekord organisiere mit den, oh Gott, ich sage es auf Deutsch, weil ich habe so eine blöde englische Aussprache, die meisten gefahrenen Kilometer im Monat. Du darfst es auf Englisch sagen. Highest monthly.
Ja, es gibt, wir haben auch schon von der Amanda Coker gesprochen, genau. Die hat den Highest Annual Mileage Record, der kurz Hammer genannt, aufgestellt. Und es gibt es auch für Monat und auch für Woche. Da ist nämlich mir jetzt einmal irgendwie geschrieben worden, es hat jemand die höchste Kilometeranzahl pro Woche aufgestellt und das, was ich beim Ram gefahren bin, war auch deutlich mehr. Aber das ist eben dann das Regulativ, das ist nicht in einem Wettkampf. Das heißt, du suchst dir dann eine Strecke oder du fährst quer durch die Weltgeschichte, du kannst alles fahren, du kannst durch ganz Europa gondeln, du kannst auf einem Rundkurs fahren, du kannst durch Österreich hin und her pendeln. Es geht einfach wirklich nur um die Kilometer. Und halt in diesem Zeitraum, das muss mitdokumentiert werden. Genau, und das hast du vor. Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie die Bestleistungen sind, weil geben tut es schon in allen möglichen Kategorien und für Männer und Frauen und alles Mögliche, aber
ich muss ja gestehen, ich
habe... Du wirst es wahrscheinlich auch nicht wissen, oder? Oder doch?
Bisschen, aber, okay. Aber nicht ganz genau. Ihr kennt mich schon gut. ich habe deswegen auch voriges Jahr schon überlegt, wie wir New Orleans abgesagt haben, also im 20-fachen Durchgehenden. Aber da war ich noch in der allgemeinen Altersklasse und da hätte ich es nie im Leben geschafft. Und deswegen habe ich mir gedacht, das warte, bis der Runde kommt, dann bin ich in der höheren Altersklasse. Und das sind, also, ja, so ungefähr war es. Ich glaube, es sind ungefähr bei 230 Kilometer pro Tag ein ganzes Monat hindurch. Das eben von der Amanda, die hat ja nicht nur das jährliche, die jährlichen Kilometer, sondern die hat aus diesem Jahr einen Monat, das war der April bei ihr, wo sie die meisten Kilometer gefahren ist. Und da ist sie ungefähr 429 Kilometer umgerechnet pro Tag 30 Tage lang gefahren. Und wie gesagt, in meiner Altersklasse liegt ungefähr bei der Hälfte. Ich meine, natürlich mag ich so weit als möglich vorgreifen, aber jetzt der Druck ist nicht so groß, wie wir voriges Jahr gewesen wäre, dass ich pro Tag 430 Kilometer oder 31 Kilometer fahren muss.
Das ist unglaublich. Das ist nämlich...
Die Leistung ist ein Wahnsinn.
Mehr als nötig, um in der Karenzzeit das Ram zu finishen. Weil das geht
mit 407.
400, genau. Ja.
Das war meins. Genau.
Ungefähr 400 Kilometer pro Tag sollte Daumen mal Pi beim RAM für die Karenzzeit reichen.
Genau, weil es eben auch nicht ganz genau klar zu sagen ist, weil die Distanz ist jedes Mal anders. Einmal haben wir 4860, einmal 4940 Kilometer, aber als Faustregel sind 400 Kilometer täglich für die Karenzzeit nötig. Du hast aber beim RAM 19 mehr als die Karenzzeit erreicht, nämlich Platz 4. Und eine der schönsten Szenen finde ich, wenn man das Rennen so mitverfolgt hat und die Videos und die Bilder und die Berichte gelesen hat, war deine Zieleinfahrt und vor allem das Interview vom Rick Böthling, das ist der Rennleiter, der da über dich etwas wirklich Cooles gesagt hat.
Alexandra is the happiest ramp finisher I've ever seen. I don't think I've ever seen anyone so excited and energetic at the finish line. She came in with a smile on her face and energetic, and it's like she didn't even go for a bike ride hardly. We see Ram solo finishers come in, they're usually pretty worn out and tired and sore and moving slow, and yet Alexandra decides to do a dance at the finish line.
Is auch die Abschlussszene im vorher schon angesprochenen YouTube-Film und wirklich, ich habe feuchte Augen, wenn ich das anschaue.
Ich habe mich auch so derartig gefreut, ich habe dieses Video oder die ganzen Sequenzen auch erst gesehen, wie der Film präsentiert worden ist von der Valerie und eben vom Kruxi. Und also da bei seinen Worten habe ich auch wirklich rennen müssen, weil man dachte, was ich selber ja gar nicht so mitkriegt. Und oh, das ist so ein schönes Kompliment.
Und implizite Kritik an dir, Straps, weil man kann sich fürchterlich darüber aufregen, dass keine Leute im Ziel sind, oder man macht sich mit sich selbst eine schöne Party, dann stört es gar nicht, wenn keine Leute sind. Und so wie du tanzt, ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn keine Leute sind.
Ja. Das Tänzchen, ich meine, vielleicht hätte ich mit dir ein gutes Tanzbein schwingen können, aber
ich glaube,
aus Eigenantrieb habe ich mich nicht dazu aufraffen können. Und ich weiß auch noch, wie ich das Video zum Beispiel gesehen habe und dann selber gedacht habe, wie ich zum Beispiel mal richtig krantig und schlecht gelaunt ins Ziel gekommen bin. Das kannst du nicht bringen, das geht einfach nicht. Das ist total ungut mir selber gegenüber, allen, die mir die Daumen drücken, meinen Betreuern gegenüber. Und ja, dich zu sehen, wie du freudestrahlend ins Ziel kommst, das ist schon eine wirkliche Inspiration und ja, immer wieder Gänsehaut.
Ma, danke.
Sportpension ist mindestens noch ein Jahr aufgeschoben, du hast das erwähnt. Und vielleicht möchtest du selber mit deinen eigenen Worten noch sagen, was du dir wünschen würdest für dein Rekordversuch.
Okay. Das ist voll nett, dass das noch Platz hat. Ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass ich meine eigenen Erwartungen übertreffe. Und ich brauche immer so ein bisschen eine externe Motivation. Und ich habe dann nämlich auch überlegt, ob ich das nicht irgendwie als Charity-Event aufziehen könnte, dass ich sage, ich möchte irgendwelchen Organisationen, da habe ich zum Beispiel schon an Herzkinder gedacht, oder eben dadurch, dass ich das Glück habe und ein paar Handbiker kenne, dass man da vielleicht irgendwie finanziell unterstützen könnte, weil ich weiß eben, die haben manchmal Konstruktionen bei den Handbags, die sind nicht zu bezahlen. Ja. Und da würde ich mich halt wahnsinnig freuen, wenn ich da vielleicht eine Charity-Aktion aus meinem Weltrekordversuch machen könnte, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, Privatpersonen, Firmen und so weiter könnten mir zum Beispiel pro Kilometer einen Cent, also nicht mir, sondern eben dann diesen Charity-Event spenden sozusagen. Und das wäre dann schon wie mir Motivation, dass ich dann auch sage noch, wo ich mir denke, na okay, heute habe ich schon die 230 Kilometer und für mein altes Gleis reicht es halt, dass ich mir dann denke, ja, oh. Also das wäre halt so ein bisschen eine externe Motivation für mich. Und
das würde dem Ganzen einen zusätzlichen, tieferen Sinn geben und einen schönen Hintergrund.
Genau.
Deswegen hoffen wir, dass ich da jetzt zahlreiche Unternehmen und Zuhörerinnen, ich habe das Gendern vom Flo mir angewöhnt, melden. Und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, ganz, ganz fest und man wird dich ja dann auch mitverfolgen können. Du bist jetzt nicht so die alleraktivste auf Social Media, aber du machst das dann und wirst
dann
wieder ein bisschen forcieren.
Wieder, genau. Also der Walter macht es dann wieder, jetzt bin ich ehrlich.
Du tust Radfahren.
Genau.
Und bist nur für dich.
Ja. Und wie gesagt, der Walter ist ja dann immer so nett. Und ich persönlich freue mich auch, dass der Walter macht, weil ich habe immer so das Gefühl, ich tue mich anbiedern oder man, die Leute müssen ja schon so, die, also so quasi, denen muss das schon so fad sein, wenn es die Xandi so beim 237. Mal da jetzt vorbeifahren sehen und so. Und der Walter, finde ich, der kann irrsinnig gut posten und macht das Ganze witzig und der verratet auch immer irgendwas über mich, was ich eigentlich selber nicht verraten darf. Also von daher freue ich mich eigentlich schon immer, dass er dann social media mäßig aktiv ist und ja.
Wir freuen uns auch. Ich bin schon sehr gespannt auf dein Projekt, auf deinen Rekordversuch. Wir bedanken uns herzlichst fürs Kommen und ich freue mich sehr, dass wir es wirklich geschafft haben, jetzt eine Aufnahme zustande zu bringen.
Jetzt müssen wir nur schauen, dass beim Speichern die Karten durchhaltet.
Immer diese Hiebe.
Wenn die Sandu kommt, haben wir es geschafft.
Wenn die Sandu kommt, genau. Ich sage herzlichen Dank fürs Einladen.